Ja, auch die Predigt handelt von einem Menschen, der von Neuem geboren wurde und der ganz plötzlich auch offene Ohren bekommen hat und Gottes Stimme gehört und nicht nur gehört, sondern dieser Stimme auch gefolgt ist. Wer kann das wohl sein? Gibt viele, ne? Ja, aber einen ganz besonders, der es auch ganz schlimm getrieben hat vorher, das war nämlich Paulus, ja. Und Paulus schreibt an Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter, den er als sein Sohn oder sein Kind bezeichnet, und überträgt diesem jungen Mann eine schwierige Aufgabe. Das ist aber nur die Hinführung zum Text. Im ersten Timotheusbrief steht es dann so, dass Paulus den Timotheus beauftragt, in der Gemeinde in Ephesus dafür zu sorgen, dass die Irrlehren gebremst werden, dass er sich dagegen auflehnt und die Gemeinde am Wort Gottes festmacht. Und da geht es einmal um Fabeln und Geschlechtsregister, vor denen Paulus warnt. Die sind für die Juden so wichtig, der Stammbaum. Ich kenne es nur von der Geschichte, aber die noch Älteren, die kennen es noch aus der Zeit, dass es auch schon mal in Deutschland so wichtig war, den Stammbaum nachzuweisen, dass man Arier ist, dass man Deutscher ist. Und damit war man ganz angesehen. So war es auch bei den Juden. Da war der Stammbaum ganz wichtig. Das war oft noch viel wichtiger als die Gotteskindschaft. Wenn ich auf Abraham zurückweisen kann, dann ist das viel mehr wert als alles andere. Oder auch die Fabeln, das sind vielfach Dinge, die Jesus angedichtet wurden. Es gibt ja auch heute so noch Legenden über das, was Jesus schon als Kind getan hat. Dann hat er einen toten Vogel gefunden und den hat er lebendig gemacht. Und all so eine schlimme Dinge gibt es, die nicht in der Bibel stehen und damit auch kein Wort Gottes sind. Vor diesen Dingen soll Timotheus die Epheser warnen und ihnen klarmachen, dass es nur auf das Wort Gottes ankommt. Und dann war es noch zu der damaligen Zeit, aber nicht nur in Ephesus so, sondern in vielen Gemeinden, in denen Paulus gewirkt hat, die Paulus auch gegründet hat, dass kurz nachdem Paulus da war, auch die Juden gekommen sind, die gesagt haben, ja, Christus ist alles in Ordnung, wir brauchen Christus, um Erlösung zu erfahren. Aber das reicht nicht. Wir müssen etwas tun. Was Jesus getan hat, ist ja gut. Aber vollkommen können wir nur werden, wenn wir das Gesetz des Mose halten. Und dagegen wehrt sich Paulus und beauftragt den Timotheus, das zu tun. Und dann gibt uns Paulus in diesem Brief an Timotheus einen Einblick. Vom Vers 12 an steht dann: Ich danke Christus, Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich unwissend im Unglauben getan hatte, überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, allein in Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet hat und in seinen Dienst gestellt. Ich weiß nicht, wenn ich auf mich selbst sehe, ob ich so einem Menschen, der mir so begegnet, so vertrauen würde, dass ich sagen würde, du bist der Richtige, der das, was ich der Welt biete, richtig verwaltet, der in meinem Namen hingeht und den Menschen die Liebe Gottes verkündet, der uns so viel Leid angetan hat, der seine Freude daran hatte, als der Stephanus gesteinigt wurde, dem sollen wir jetzt vertrauen? Jesus Christus sieht tiefer. Er sieht das Herz an. Und er beruft den Paulus zum Dienst, weil Paulus ein treuer Mitarbeiter ist. Paulus tut nichts nebenbei. Er hat auch das Gesetz und die Propheten, das alte jüdische Volk mit seinen Traditionen, nicht nur so nebenbei verteidigt. Er war davon überzeugt, hier braucht es ganze Kraft, hier muss ich mich ganz einsetzen, um diesem neuen Weg, der das Volk Israel von Gott wegführt, dem muss ich widerstehen. Das war seine Einstellung. Aber weil er so voll im Einsatz war, hat Jesus gewusst, dass er der Rechte ist, den er rufen kann und der dann auch willig ist, seinen Auftrag auszuführen. Mir ist die Barmherzigkeit widerfahren, der ich, und das sagt Paulus, früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Eine Steigerung, die Paulus von sich selbst sagt. Verfolgen die Gemeinde mit Worten. Er hat sich eingesetzt um das Volk Israel, um den Menschen, denen er nahe war und die ihm nahe waren, zu sagen, das, was da passiert, was jetzt, das ist nicht von Gott, das ist gegen unsere Überzeugung. Und wir müssen diese Leute verfolgen, wir müssen sie vertreiben, müssen ausgerottet werden. Unter anderem Namen geschieht das auch heute. Dass Menschen der Meinung sind, Gott einen Gefallen zu tun, wenn sie Christen umbringen. Sie meinen aber nicht den Gott, den wir meinen. Im Namen ihres Gottes werden Christen umgebracht. Ob es Moslems sind, ob es Hindus sind, da gibt es keinen Unterschied. Alles das, was sich gegen ihre Religion wendet, wird verachtet und umgebracht. Verfolgen. Erst lästern und dann verfolgen. Wir kennen ja die Geschichte, als Paulus sich aufgemacht hat nach Damaskus, hat er sich Vollmachten geben lassen, dass er befähigt ist, die Christen gefangen zu führen nach Rom, auf dass sie dort verurteilt werden. Stephanus war ja nicht der erste Märtyrer. Herodes hat festgestellt, dass es dem Volk gefällt. Als er Andreas hat umbringen lassen, ja, ich denke, Andreas war es nicht, oder irre ich mich? Nee, ich denke, Andreas war es, der Bruder von Petrus. Und er wollte dann Petrus und Johannes mit umbringen und mit den hohen Priestern und Pharisäern wurden die ins Gefängnis geworfen. Paulus war wirklich daran interessiert, die Christen auszurotten, mit Gewalt. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und diese Methode ist bis heute auch gültig. Aber Gott hat mir verziehen, weil ich das in Unwissenheit getan habe. Wir haben uns am Mittwoch in der Bibelstunde über Sünde und das Gesetz unterhalten. Durch das Gesetz, wenn wir es recht betrachten, wird uns erst bewusst, was Sünde ist. Wenn wir gegen die Gebote Gottes verstoßen, ist das Sünde. Und in dem Kapitel Römer 7 sagt Paulus, ich möchte ja das Gute tun, aber das gelingt mir nicht. Das, was ich hasse, was ich nicht will, das kommt aus meinem Fleisch immer wieder und ich muss es tun. Auf den Spruch, den Paulus da nachher sagt, da kommen wir nachher nochmal drauf. Er war unwissend, für Gott eifernd und dennoch verkehrt. Es wird uns so oft gesagt, wenn du etwas erkannt hast, dann musst du dafür eifern. Dann musst du dich da voll einsetzen. Dann musst du das durchziehen. Und was ist, wenn wir etwas Verkehrtes erkannt haben? Paulus war auch der Meinung, er hat das Richtige erkannt. Musste sich dann aber eingestehen, dass es völlig in Unwissenheit geschehen ist, was er getan hat. Ich kenne den Ausspruch aus Gesprächen und sicher kennt ihr den auch. Wenn irgendetwas gegen die Wand gefahren ist, dass sich Menschen wirklich so in die Wolle kriegen, dass sie kaum noch miteinander sprechen, ich hab's doch nur gut gemeint. Ich habe es doch nur gut gemeint. Jeder hat es gut gemeint und in ihrem Eifer, das Gute zu tun, haben sie sich gegenseitig so zerstritten und sind so aneinander geraten, dass sie kaum noch miteinander reden wollten. Ich habe da zwei Schwestern, die ich hier in der Bützower Gemeinde erlebt habe, noch wortwörtlich so im Ohr und höre sie und sehe sie vor mir, wie sie sich angegiftet haben. Ich wollte doch nur helfen, ich wollte es doch nur gut machen. Und Streit war das Ende. Ja, wenn ich von meiner Seite aus meine, etwas Gutes zu tun und das mit aller Gewalt durchziehe, kann ich mich so verrennen, kann ich so viel Schaden anrichten, kann ich so vielen Menschen Schmerz und Leid zufügen, so wie es auch Paulus getan hat. Und hinterher muss er erkennen, es war doch alles nur Mist. All mein ganzer Eifer war total daneben. Ich habe nichts getan, was gut ist. Und dennoch kann er bezeugen, dass er Barmherzigkeit erlangt hat. Und dann beruft er sich auf die Gnade, auf die Liebe Jesu Christi, die ihn dazu gebracht hat. Und dann der Vers 15, der erinnert mich sehr auch an das Wort des Wochenspruches. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Christus sagt von sich selbst, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu retten. Ich bin nicht gekommen, als Arzt den Gesunden zu erscheinen. Ich bin nicht gekommen, meine Meinung mit Gewalt durchzusetzen. Ich bin gekommen, um Sündern gnädig zu sein, um denen, die mühselig und beladen sind, Erquickung zu bringen, um Kranken Heilung zu bringen und nicht in erster Linie körperlich Kranken, die Jesus ja auch vielfach geheilt hat. Aber es ging ihm in erster Linie darum, dass die Menschen an ihrer Seele gesunden und mit Gott versöhnt werden. Dazu ist er gekommen in die Welt, Sünder zu retten. Und Paulus sagt es, das ist gewiss. Das ist nicht irgendeine Einbildung, das ist nicht irgendeine Lehre, das ist nicht irgendeine Theorie, das ist Gewissheit, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Es hat schon einen Sinn, wenn gesagt wird, Christus Jesus oder Jesus Christus. Paulus stellt hier den Namen Christus voran. Christus ist der Göttliche. Christus bezeichnet seinen göttlichen Ursprung, der von Anfang an war und der als Mensch in diese Welt gekommen ist und den bürgerlichen Namen Jesus erhalten hat. Christus, der Gott, wird Mensch und damit wird er Jesus. Christus, der göttliche Jesus. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Mir ist aufgefallen, dass Paulus nicht sagt, unter denen ich der Erste war. Merken wir da einen Unterschied, wenn Paulus sagt, unter denen ich der Erste bin? Er spricht sich nicht frei. Er spricht nicht davon, jetzt bin ich ein vollkommener Mensch. Jetzt bin ich der, der über allem anderen steht. Er bezeichnet sich in seinem Leben als Sünder. Als Erster und damit auch als Vorbild für alle die, die nach ihm kommen werden. Mit meinem ältesten Bruder haben wir nur in der letzten Zeit öfter mal auch so Gespräche über Glauben und Glaubensleben und er ist auch suchend, er besucht Gottesdienst und hat mir gesagt, er möchte hier nicht nach Bützow kommen, um nicht die Heider-Dynastie hier so groß werden zu lassen. Er fährt nach Doberan zu den Gottesdiensten. Ist mir auch ganz egal, wohin er fährt, die Hauptsache er fährt unter Gottes Wort. Aber der hat mir schon ein paar Mal gesagt, ich kann gar nicht mehr gerettet werden. Ich kann gar nicht. Ich möchte das so erleben, so, aber das erlebe ich einfach nicht. Ich bete, dass Gott mir da gnädig ist und er liest die Bibel, er hat sich schon einmal ganz durchgelesen, das ist jetzt schon beim zweiten Mal durch, liest auch Literatur dazu, um zu verstehen. Aber er sagt, ich kann nicht. Und wie viele Menschen begegnen uns und sagen, ich kann das einfach nicht glauben. Und Paulus sagt, ich bin ein Vorbild. Es gibt keinen Sünder, dem nicht vergeben werden kann. Paulus bezeichnet sich als einen der schlimmsten Sünder. Dabei geht es nicht um irgendwelche moralischen Übertretungen, die Paulus verübt hat, außer dass er die Gemeinde verfolgt hat und auch da praktisch ja zum Mörder mitgeworden ist oder zum Mitmörder geworden ist. Es geht darum, dass er Jesus Christus als Herrn ablehnt oder abgelehnt hat. Und das ist die größte Sünde. Jesus Christus als Herrn ablehnen ist die größte Sünde. Und aus dieser Trennung von Gott, aus dieser Ablehnung Jesu Christi, folgt alles andere, alle Unmoral, alles gegenseitige Hassen, gegenseitige Vernichten, Ablehnen, was wir auch sagen wollen. Wenn Christus in unser Leben hineinkommt, dann öffnet er uns das Herz. Wir haben es eben bei den Kindern gesehen, er öffnet uns das Herz, er spricht zu uns und er will, dass unser Herz Ohren hat, dass wir hören. Und darum ist es so wichtig, dass wir es auch wirklich hören, um weitersagen zu können. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben wird. Das wiederhole ich noch einmal. Und noch einmal zurückzukommen zu dem, was wir am Mittwoch in der Bibelstunde hatten. Nachdem Paulus auch so niedergeschmetternd von sich selbst schreibt, das, was ich nicht tun will, was ich hasse, das muss ich tun. Und was ich tun will, das Gute, das gelingt mir so wenig. Ich, armer und elender Mensch, schreibt Paulus von sich und damit war er schon im Dienst. Das war nicht, bevor er sich bekehrt hat. Ich, armer und elender Mensch, wer wird mich erlösen? Wenn wir ehrlich sind, ich jedenfalls von meiner Warte aus muss es sagen, ich muss mit Paulus sagen, wer wird mich erlösen von meiner Schuld? Auch wenn ich schon jahrelang in der Gemeinde bin, wenn ich jahrelang auch am Wort diene, kann ich nie sagen, dass ich schuldlos wäre, dass ich sündlos wäre. Das hätte ich gern, aber es gelingt mir nicht. Wer wird mich erlösen? Und dann bricht Paulus in den Jubel aus. Aber Christus ist da, der uns gerecht macht. Christus ist da, der uns aus dieser Misere unserer Schuld herausholt. Christus ist da, der uns Vergebung zuspricht. Und das dürfen wir auch jeden Tag. Und wenn wir noch so lange in der Gemeinde sind, wenn wir unseren Herrn noch so lange nachfolgen und ihm treu sein wollen, das dürfen wir jeden Tag in Anspruch nehmen. Christus ist da, der uns gerecht spricht. Keine andere Macht kann uns gerecht sprechen. Nur Jesus Christus, weil er sich für uns dahin gegeben hat. Er ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, um Sünder selig zu machen. Dich und mich. Und das brauchen wir, und das sage ich ganz bewusst, bis zum letzten Tag, den Gott uns hier auf der Erde schenkt. Ich kann keinen Tag auf diese Gnade verzichten. Ich brauche täglich die Reinigung. Und dazu ist Christus auf diese Welt gekommen. Und darüber gebührt ihm Lob, Preis, Anbetung und Dank. Amen.